Ludwig von Mises Institut Deutschland. Der Podcast.
Die mittelalterlichen Ursprünge des europäischen Wunders. 5. Mai 2025 von Ralf Raiko. Dieser Artikel ist ein Auszug aus Vorlesung 1 von Ralf Raikos Der Kampf um die Freiheit, eine libertäre Geschichte des politischen Denkens, The Struggle of Liberty, a Libertarian History of Political Thought. Die entscheidende Zeit war wieder einmal das Mittelalter. Und dort gab es eine Gegnerschaft zwischen Kirche und Staat, die tatsächlich von zentraler Bedeutung war. Diese geht sogar über das Mittelalter hinaus, zurück in die ersten Jahrhunderte der Kirche. Dies wird zum Beispiel in einem Gemälde des flämischen Malers Van Dyck dargestellt, das zeigt, wie St. Ambrosius den Eingang zum Mailänder Dom für Kaiser Theodosius versperrt. Ambrosius tat dies, weil Theodosius an dem Massaker an vielen Unschuldigen in Thessaloniki im östlichen Mittelmeerraum beteiligt war und St. Ambrosius dies als eine Sünde ansah, für die der Kaiser nicht Buße getan hatte. Dies war um das späte 4. Jahrhundert herum. Die Szene des Gemäldes zeigt nicht den großen Mailänder Dom, den man heute sieht. Es war eine Vorgängerkathedrale und St. Ambrosius war natürlich der Erzbischof von Mailand und der Mann, der St. Augustinus zum Christentum bekehrte. Das Gemälde zeigt auf sehr eindringliche Weise, wie der Erzbischof vor dem Eingang steht und dass Kaiser Theodosius so etwas noch nie erlebt hatte. Man kann sehen, dass er wütend ist, völlig frustriert. Was macht diese Kirche, die mich daran hindert, ein Gebäude meines Reiches zu betreten? Doch dem Kaiser wird der Zutritt verweigert. Dies ist ein weiteres Beispiel für den Konflikt zwischen Ambrosius und Theodosius. Theodosius forderte, dass Ambrosius die Kathedrale dem Kaiser übergebe, und Ambrosius antwortete, Zitat, »Es ist uns nicht erlaubt, sie auszuliefern. Noch ist es Euer Majestät erlaubt, sie anzunehmen. Durch kein Gesetz könnt ihr das Haus eines Privatmannes verletzen. Und glaubt ihr, dass das Haus Gottes genommen werden kann? Es wird behauptet, dass dem Kaiser alles erlaubt ist, dass alles ihm gehört. Aber belastet euer Gewissen nicht mit dem Gedanken, dass ihr als Kaiser irgendein Recht auf heilige Dinge habt. Es steht geschrieben, Gott, was Gottes ist, dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Palast gehört dem Kaiser, die Kirchen gehören dem Bischof. Zitat Ende. Diese Aussage stammt übrigens aus dem Neuen Testament. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Lord Acton hatte dies zu einem früheren Zeitpunkt seiner Laufbahn als den Ursprung des Freiheitsgedankens bezeichnet. Das heißt, es gibt einen Bereich, der nicht dem Staat gehört. Es besteht nun eine Trennung zwischen dem, was dem Staat gehört, und dem, was Gott gehört. Während antike Gemeinwesen, die Griechen und Römer, insbesondere das spätere Römische Reich, diesen Unterschied zwischen dem, was dem Staat gehörte, und dem, was den Göttern gehörte, nicht machten. Im späten Römischen Reich waren die Kaiser selbst Götter. Tatsächlich war Ambrosius, wie erwähnt, für die Bekehrung von St. Augustinus verantwortlich. In Augustinus' Werk über die Stadt Gottes findet sich eine interessante Weiterentwicklung. Man hat dies die Entheiligung des Staates genannt. Im Römischen Reich war Roma eine Göttin mit spezifischen Opfern und religiösen Verpflichtungen, die dieser Gottheit, die den römischen Staat repräsentierte, geschuldet waren. Unter den Opfern, sehr drastischen Opfern, waren solche, wie man sie im Kolosseum sehen konnte. Die Feinde Roms wurden auf eine Weise geopfert, wie sie heute nicht einmal auf Fox TV gezeigt wird. Aber Augustinus sagte, das sei Rom. Rome Schmome, was soll's mit Rom? Und das sei die Stadt des Menschen. Wichtig ist, im Gegensatz zur Stadt des Menschen, die Stadt Gottes. Als unser letztendliches und dauerhaftes Zuhause ist die Stadt Gottes unendlich wichtiger als die Stadt des Menschen. Dadurch ist der Staat entheiligt, der von den Römern als gottgleich angesehen wurde. Der Konflikt zwischen Kirche und Staat. Viel könnte über diese Gegnerschaft und die Feindseligkeiten zwischen Staat und katholischer Kirche im Mittelalter gesagt werden. Eine wichtige Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass dies nicht für das Christentum im Allgemeinen galt. Im byzantinischen Christentum beispielsweise setzte sich der Staat mit dem sogenannten Caesaropapismus durch. Das ist die Situation, in der die Kirche weitgehend unter der Kontrolle des Kaisers stand. Dies war charakteristisch für das griechische Christentum und dies ist die Art von Christentum, die die Russen übernommen haben. Unter den russischen Herrschern und Zaren, sie übernahmen diesen Titel, hatten diese die Kirche wirksam unter Kontrolle. Es war eine andere Situation als in Europa und wieder stoßen wir auf diese Idee der Dezentralisierung und Teilung der Macht, die aufgrund der verschiedenen kleinen dezentralisierten Gemeinwesen wichtig war. Ebenso wichtig war die große Trennung zwischen Staat und Kirche, während in anderen Zivilisationen der Herrscher selbst ein Gott war. Wir können auf den römischen Kaiser, den Pharao oder den Kaiser von Japan, der ein direkter Nachkomme der Sonnengöttin war, oder den Kaiser von China hinweisen. Im Westen war es ganz anders, und wir können dies und die Rolle der Kirche auf verschiedene Weisen betrachten. Diese mittelalterlichen Beschränkungen des Staates werden heute im Allgemeinen ignoriert, und es ist für mich fast buchstäblich unmöglich, meine Studenten davon zu überzeugen, dass das Mittelalter nicht die dunklen Jahrhunderte waren. Dieser Mythos der dunklen Jahrhunderte ist vielleicht der größte oder einer der größten neben dem Mythos der industriellen Revolution, historischer Betrug, der von Renaissance-Humanisten und französischen Philosophen begangen wurde. Eine Sache, die ich meinen Studenten im Besonderen sage, ist, dass im Hochmittelalter, als die scholastische Philosophie etabliert war, an jeder Universität, von Oxford über Salamanca bis zur Jagiellonen-Universität Krakau, allgemein gelehrt wurde, dass der Fürst dem Gesetz unterliegt. Der Herrscher selbst musste das Gesetz befolgen. Jacob Wiener, der große Wirtschaftshistoriker und Gelehrte an der Universität von Chicago, erwähnt zum Beispiel eine Referenz des heiligen Thomas von Aquin über Besteuerung, und Wiener sagt, dass Aquin die Besteuerung quasi als einen ungewöhnlichen Akt eines Herrschers behandelt, der höchstwahrscheinlich moralisch unzulässig ist. Wiener verweist auf eine mittelalterliche päpstliche Bulle, die bis ins späte 18. Jahrhundert jährlich neu veröffentlicht wurde und jedem Herrscher mit Exkommunikation drohte, der neue Steuern einführte oder bestehende erhöhte, außer in Fällen, die durch das Recht gestützt werden oder durch die ausdrückliche Erlaubnis des Papstes. Die Päpste befanden sich nicht aus Gesundheitsgründen in dieser gegnerischen Position. Es war eine Frage der Macht gegen eine andere Macht. Es war gut für uns, dass es im Westen eine Gegenmacht zum Staat gab, die in anderen Zivilisationen nicht existierte. Nichtsdestoweniger finden wir bei Thomas von Aquin selbst, dass er Besteuerung als wahrscheinlich unerlaubt bezeichnet. Und Ähnliches sagt die päpstliche Bulle, dass Steuern unerlaubt und nicht gestattet seien, außer mit päpstlicher Kontrolle.
Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org.
Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.